Das Ding ist halt, wenn du ständig da in Kletterhallen fährst zum Schrauben und guckst dann in die Lager rein und die sind eigentlich irgendwie voll und die Leute sagen dir aber, wir haben kaum Griffe, dann fragt man sich schon, woran es liegt. Das war dann für Leon und mich irgendwann so der Punkt, wo wir gesagt haben, ey, kann man da nicht noch was draus machen?
Wir glauben eher daran, bestehen bleiben zu können, wenn wir was tun, was auch nachhaltig ist, in allen Blickwinkeln.
Hi und willkommen zu Folge 174 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und zu Gast sind diesmal Leon Scholl und Johannes Hoffmann, Rutsatter und Griffehersteller, einmal unter der Marke Banana Volumes und unter dem Namen Regrab und Banana Flow. Da entwickeln sie Ideen für mehr Nachhaltigkeit in der Kletterhallenbranche. Denn sie reparieren alte kaputte Griffe, machen also Refurbishment und sie haben ein Leasing-System für Griffe entwickelt, mit dem refurbischte Griffe von Halle zu Halle wandern können. Über ihre Unternehmensidee und darüber, wie das Refurbishment funktioniert, spreche ich also mit Leon Scholl und Johannes Hoffmann. Hallo ihr beiden.
Moin.
Moin, moin.
Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr ja eure Ideen vorstellen möchtet. Und ich würde natürlich gerne anfangen mit einem Blick auf die Szene. Was bewegt sich aus eurer Perspektive im Moment so in Richtung Nachhaltigkeit in der Hallenszene, auch was Klettergriffe angeht? Was hört ihr da, was erlebt ihr da?
Aus meiner Perspektive sieht man natürlich schon Unternehmen, die immer mal so ein bisschen aufploppen. Und so habe ich vor kurzem zum Beispiel von einem Hersteller aus Frankreich gelesen, der aus PET-Flaschen, also aus alten Trinkflaschen, Griffe herstellen möchte. Klingt erstmal ganz interessant. Wie vielversprechend das ist, möchte ich an der Stelle nicht bewerten. Es gibt viele Ideen. Und das ist, glaube ich, ein positiver Trend. Und so versuchen ja auch wir uns mit unserer Idee irgendwie zu etablieren und ja, was Besseres aus diesem ganzen Konstrukt der Griffherstellung zu machen.
Johannes, hast du da auch noch irgendwas gesehen?
Ja, also wir haben ja total viele Akteure in der Kletterszene drin und ich habe jetzt so aus der Warte der Hallenbetreiber gedacht. Sagen wir mal zum Beispiel der DAV, der sich ja schon seit längerem irgendwie nachhaltige Ziele auf die Fahne geschrieben hat und ich glaube auch seine Hallen in einer gewissen Weise dazu anhält, nachhaltig zu denken, nachhaltig zu wirtschaften. Das ist vielleicht auf jeden Fall schon mal eine recht positive Entwicklung, weil der DAV natürlich ja die höchste Hallendichte hat, aber auch privatwirtschaftliche Hallen denken da zunehmend um, habe ich das Gefühl. Also kommen zumindest mal auf die Idee, auch Klettergriffe, Volumen und Makros irgendwie nachhaltig zu beziehen. Also sprich, sie schauen sich auf der Messe, die jetzt ja auch wieder im November stattfindet, dann schon auch so ein bisschen gezielt danach um. Also das stelle ich schon fest, dass sich da also sowohl herstellerseitig irgendwie was tut, als auch, dass die Kunden, also die Hallenbetreiber, das dann irgendwie anfragen. Kunden für die Hallenbetreiber sind ja dann ja, die Leute, die bouldern gehen in die Hallen. Und ich glaube, auch da ist grundsätzlich eine Motivation da, was zu tun. Ist nur immer die Frage, ja, wie lässt sich es dann am Ende umsetzen und gestalten und welchen Preis ist man bereit dafür zu zahlen? Also auch welchen ideellen Preis?
Na, über Preise reden wir ja nachher auf jeden Fall noch. Ne? Was kostet quasi Nachhaltigkeit im Bereich der Klettergriffe? Ihr habt auch gerade das Publikum schon angesprochen. Was hört ihr denn selber, wenn ihr so unterwegs seid in Hallen? Inwiefern tangiert das die Leute? Stellen euch die Leute Fragen?
Ich habe tatsächlich wenig negative Rückmeldungen. Ich glaube, es wird auch ein bisschen auf Unverständnis von meiner Seite treffen. Wir versuchen es ja nur im Sinne der Nachhaltigkeit ein bisschen besser zu machen.
Mhm. Also ich wollte gerade noch mal was zu diesem Kunden, also zu diesen Kletterhallenbesuchern sagen, da ist es ja oft auch so, dass die gar nicht so richtig ein Verständnis dafür haben, wie das mit den Griffen überhaupt vonstatten geht. Also wie werden die hergestellt, was ist das eigentlich für ein Material und was kostet sowas?
Ja.
Das ist denen oft gar nicht so bewusst. Also die sind oft ganz erstaunt, wenn ich dann sage, ja, hey, hör mal, der Griff, den du jetzt hier gerade in der Hand hast, der kostet irgendwie 20 Euro. Und dann sind total überrascht und sagen, wow, so viele Griffe hier an der Wand, so viel, so teuer sind die. Und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch und
Also ich
dann,
habe schon von Griffen gehört, die noch mehr als 20 € kosten.
ja, voll. Also der ist ja der nach oben auch fast keine Grenze mehr irgendwann. Ich will nur darauf hinweisen, also es gibt da einfach so eine gewisse Unwissenheit auch darüber und dann auch eben zu dem Thema, wie werden die Griffe denn hergestellt? Also das ist halt das Allermeiste hier, es sind irgendwelche petrochemischen Erzeugnisse, die erdölbasiert sind. Ja, und die Menschen wissen das vielleicht gar nicht so sehr, dass damit halt eben auch ein riesiger Rattenschwanz an Unnachhaltigkeit hinten dran hängt, ja.
Ja.
Ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach mal ins Gespräch kommen mit den Kunden und denen das irgendwie bewusst machen. Und dann kann vielleicht auch so von unten, von dieser quasi breiteren Masse, irgendwie ein Umdenken auch angestoßen werden. Weil ich meine, letztendlich sind die Leute ja auch mit ihrer Marktmacht, die sie haben, haben ja eine gewisse Handlungsfähigkeit darüber.
Das heißt, Hallenbetreibende darauf ansprechen und mal nachfragen wäre dann sozusagen die Macht.
Ja, genau. Also einfach mal die Hallenbetreiber einfach darauf hinweisen oder mit denen ins Gespräch kommen, wie sie das eigentlich bei sich in der Halle handhaben, dass man ja hier total viele Griffe hat, die man auch irgendwann vielleicht aussortiert. Was passiert dann mit denen? Wo gehen die hin? Auf welchen Wertstoffhof werden die gefahren, wenn die mal nicht mehr an der Wand hängen? Was passiert damit danach? Also Stichwort Recycling, Fragezeichen. Ich glaube, wenn solche Fragen mehr auftauchen bei den Betreibern und mehr auflaufen, werden die sich vielleicht auch irgendwann mal Gedanken machen und hätten Lust, da vielleicht auch mit an einer Änderung mitzuwirken.
Und von den Betreibern der Hallen, was merkt ihr, was da vielleicht noch Fragen sind, die sie haben, um sozusagen überhaupt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen? Also gibt es da noch Dinge, die sie nicht wissen oder Unsicherheiten?
Ich denke, diese Fragen bewegen sich dann in den meisten Fällen auch auf Produktebene, beziehungsweise eben auf der wirtschaftlichen Ebene, wie viel kostet das? Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen zu dem Publikum,
Ja.
wie wir die Hallenbetreiber dazu bewegen können. Ich denke, Juliane, dir ist ja auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit irgendwo wichtig. Und ich denke, das auch einfach zu kommunizieren, als jemand, der das Geschäft auch am Laufen hält und möglicherweise auch lieber am Laufen hält, wenn man dann weiß, ach, okay, hier wird darauf geachtet, dass wir das auch in einigen Jahren noch machen können. Ich glaube, das ist eben auch einfach ein guter Punkt. Die Fragen der Hallenbetreiber an uns sind dann häufig sehr nah am Produkt. Also ist denn das Produkt danach wieder vollwertig oder neuwertig? Macht ihr auch diese technischen Sachen wie die Montagelöcher neu? Was passiert mit der alten Beschichtung? Werden die Löcher vom Anschrauben der Griffe wieder geschlossen? Also das ist meine Wahrnehmung zu den Fragen. Und im Prinzip, ich beantworte das meistens, indem ich einfach ein kleines Volumen, oder ein Makro, das refurbished ist, im Auto liegen habe und sage, hey, das war mal in einem Zustand von 8 Jahre Nutzung oder so. Daran sieht man, dass das eben einfach neuwertig wird.
Okay, was ist denn eure Erfahrung? Wie lange kann ein Griff eigentlich in der Halle benutzt werden, bis man einfach sagen muss, okay, muss jetzt aussortiert werden, in Klammern weggeschmissen oder neu gemacht werden, je nachdem, wie die Hallen das halt handhaben?
Ja, das hängt so ganz stark natürlich von der Nutzung von dem Griff ab. Also wie stark ist er frequentiert? Wie oft wird er auch oder wie gerne wird er auch von einem Routenschrauber vielleicht irgendwo verbaut? Und natürlich auch irgendwie von der Qualität vom Ausgangsmaterial, ne? Aber darüber hinaus, über diese, sage ich mal, technische Langlebigkeit von einem Produkt, also irgendwann nutze ich das Teil natürlich technisch ab und ist irgendwie ja, von dem Gebrauch zu verschlissen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass so eine psychologische Entwertung stattfindet irgendwann von dem Material. Also, dass man irgendwann einen Griff in der Hand hält, wo dann der Routenschrauber, die Routenschrauberin denkt, irgendwie habe ich keinen Bock mehr, den zu verbauen. Der ist doch irgendwie nicht mehr schön oder ist irgendwie von der Form nicht mehr zeitgemäß. Den sortiere ich jetzt mal aus, lege ihn in die letzte Ecke hier von der Halle und will nichts mehr damit zu tun haben. Also diese zwei Sachen, auf der einen Seite die technische Lebensdauer und auf der anderen Seite so diese psychologische, gefühlte Lebensdauer von dem Produkt, stehen sich gegenüber auf jeden Fall. Ja. Das ist nicht das Gleiche, das wollte ich sagen.
Ja. Und habt ihr da so eine Zahl, wie lang so ein Griff jetzt technisch hält?
Sagen wir mal, ein viel benutzter, so ein guter Henkel in der Halle. Der Grip wird wahrscheinlich auch nach 5 Jahren noch so sein, dass man daran klettern kann und dass er gut ist. Ich denke, nach so 5, 6 Jahren ist er mit Sicherheit ausgeglichener und deutlich sichtbar, dass er benutzt wurde. Und natürlich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie eingesprungen, ja, ist irgendwo mal was abgeplatzt oder die Montagelöcher sind vielleicht so, dass man sagt, hier müsste man vielleicht mal überarbeiten. Ich kenne auf der anderen Seite aber auch Griffe, die 15 oder 20 Jahre alt sind, die sich sowohl noch sicher montieren lassen, als auch ansonsten noch gut sind. Es ist immer so ein bisschen auch die Frage vom Anspruch dann.
Ja.
Bei Volumen würde ich sagen, jetzt haben wir von Klettergriffen gesprochen, bei Volumen und Makros zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass das dann doch ein bisschen die Spanne etwas kürzer ist. Also Volumen zum Beispiel habe ich das Gefühl 5, 6 Jahre und dann sind die wirklich so, dass man sie überarbeiten muss.
Warum passiert das?
Naja, vor allem weil, also Volumen sind ja irgendwie so große Elemente, die man anschraubt, um die Wandstruktur so ein bisschen zu verändern. Und das geht dann oft damit einher, dass man auch Griffe draufspackst ziemlich viel.
Ach ja, klar.
Also mit Holzschrauben draufschraubt. Und das gibt natürlich jedes Mal dann irgendwie kleine Einschüsse in die Oberfläche, was dann natürlich zum Verschleiß beiträgt. Darüber hinaus, ja, werden diese Volumen ja auch ihrerseits wiederum mit Holzschrauben an der Wand angebracht. Und diese Anschraubpunkte, die da im Volumen vorgesehen sind, die verschleißen auch nach einer gewissen Zeit, weil die halt mit einer gewissen Kraft angeschraubt werden, teilweise auch von den Rutenschraubern, jetzt kommt der erhobene Zeigefinger, etwas unsachgemäß im Gebrauch. So auch da so eine Best-Practice-Problem vielleicht an der Stelle,
ja.
Fragezeichen. Das führt alles dazu, dass das Produkt dann halt irgendwann doch relativ verschlissen ist. Und dass man da Handlungsbedarf hat zum Aufarbeiten.
Hi, wenn du meinen Podcast gerne hörst, dann freue ich mich über deine Unterstützung. Für Binweg Bouldern gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Da kannst du Binweg Bouldern Mitglied werden und mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen, zum Beispiel mit 3 Euro im Monat. Das hilft mir sehr, langfristig bei Binweg Bouldern dran zu bleiben. Und ich danke allen, die meine Arbeit unterstützen oder bereits unterstützt haben. Das hilft mir sehr. Übrigens gibt es auch einen Binweg Bouldern Shop mit Shirts und Hoodies von Binweg Bouldern, auch mit 2 unterschiedlichen Motiven. Und zwar haben die Hörerinnen von meinem Podcast kreiert und die sehen ganz toll aus. Also schau mal im Shop vorbei, denn auch mit einem Kauf dort unterstützt du meine Arbeit. Vielen Dank und weiter geht's mit der Folge. Noch eine Frage zur Materialentwicklung. Ich habe schon vor einer ganzen Weile mal ein anderes Interview gehabt. Da ging es auch darum, wie viel recyceltes Material kann man eigentlich in so einen Klettergriff reinstecken. Und da wurde mir gesagt, aber ein Material, was man komplett dann selber wieder recyceln kann, gibt's noch nicht. Gibt es inzwischen eine Entwicklung hin zu einem Klettergriff, den man komplett recyceln kann?
Meines Wissens noch nicht. Also das hat auch einfach chemische Gründe und auch macht Probleme in der Produktion an sich. Also man hat eigentlich immer einen Ausschuss an Material, zumal sprechen wir jetzt mal von Volumen, mit denen wir ja dann doch am vertrautesten sind. Das Volumen muss man sich so vorstellen, das sind Holzplatten, die wir zusammenschrauben und montieren aneinander und dann nach einer Bearbeitung beschichten. Und diese Beschichtung besteht aus einem chemischen Rohstoff, nämlich Erdöl, und wird weiterverarbeitet zu 2-komponentigen Materialien. Bedeutet, wir mischen vorher 2 Komponenten der Farbe zusammen, die reagieren miteinander und liefern dann eben eine widerstandsfähige Oberfläche. Und dass wir dieses Material jetzt aus wirklich 100% Bio-Rohstoffen irgendwo beziehen könnten, so weit sind wir zumindest meines Wissens nach noch nicht. Und auch das Holz, was man da verwendet, ist natürlich verleimt und mit Chemikalien versehen, die dann Anti-Schimmel-Beschichtung getränkt sind. Das ist alles, was, da bewegen wir uns noch nicht in einem Bereich, wo wir sagen könnten, wir sind hier 100% recycelbar. Ich glaube, bei Griffen ist das ein bisschen anders. Zumindest versprechen das die Hersteller, dass man eben schreddern kann und das wieder einschmelzen. Aber ehrlicherweise, wie genau das dort ist, ich glaube, da weiß Jojo ein bisschen besser Bescheid.
Also Leon hat es schon ganz richtig gesagt, die allermeisten Klettergriffe oder Kletterprodukte sind in irgendeiner Art und Weise Kompositmaterialien. Ja, heißt, A und B sind irgendwie zusammen und die sind so zusammen verbunden, dass man sie halt schwer trennen kann. Also bei Klettergriffen ist es so, die werden, wie Leon schon gesagt hat, aus zwei unterschiedlichen Substanzen irgendwie gegossen. Ne? Das kippt man zusammen, dann reagiert das, härtet aus und bildet halt so einen festen Verbund. So, und das kriegst du dann halt einfach nicht mehr in diese Komponente A und Komponente B getrennt. Also du kannst dann hingehen, kannst diesen Griff irgendwie klein hacken und schreddern und irgendwie so ein Granulat davon machen. Das kannst du dann unter einen Beton rühren oder sowas, ja, und vielleicht dann noch irgendwo so als Füllmaterial einsetzen, aber dann ist auch schon Limit, so mehr ist da nicht drin. Das ist so ein bisschen das Problem mit diesen Kompositmaterialien allgemein, und im Endeffekt sind alle Sachen, die wir so auf dem Klettergriffmarkt sehen, Kompositmaterialien, also Klettergriffe, wie ich gerade schon gesagt habe. Dann gibt es natürlich diese GFK-Makrostrukturen oder auch aus diesem etwas neueren Material ABS. Aber letztendlich kommt da ja auch eine Beschichtung drauf, die den Griff irgendwie in einer gewissen Farbe, ja, mit einer gewissen Beschichtung eben darstellt, die dann auch wieder 2K-basiert ist, ja, also 2-Komponenten-basiert. Und da sind wir halt immer an diese Kompositmaterialien irgendwie gebunden und die lassen sich nur ganz, ganz bedingt recyceln. Es gibt aber, da muss ich jetzt Leon widersprechen, es gibt schon auf dem Markt ein paar Hersteller, die da wirklich tolle Ideen haben und tolle Sachen machen. Greenholz zum Beispiel, die machen Griffe aus Nylonfasern. Die sind zu 100% recyclingfähig, weil die eben auf eine Beschichtung verzichten auf diesen Griff und haben eben nicht 2 Komponenten, sondern nur 1 Komponente, aus dem dieser Griff besteht. Man könnte auch Griffe aus Holz machen, ja, wenn ich jetzt einen Griff einfach aus dem Holz rausschnitze und da jetzt nichts drauf schmiere an Beschichtung, dann ist es natürlich auch erstmal ein Griff, den ich benutzen kann. Frage da ist natürlich, okay, der Griff ist dann eben in Holzfarbe, der Griff hat dann vielleicht auch nicht die gewohnte Haptik. Das sind alles dann so Kompromisse, die dann da zum Tragen kommen und mit denen man sich irgendwie arrangieren muss. Auch Griffe aus Pilzmyzel habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Gibt es ein cooles Berliner Startup von 2 Mädels, die das machen. Finde ich total cool. Ja, es sind alles echt schöne Ideen. Ich hoffe, dass die alle richtig gut Erfolg haben damit. Das muss sich halt irgendwie dann am Markt auch durchsetzen.
Ja, die Berliner, hey, da sagst du mir ja was. Die muss ich wohl mal besuchen.
Ja, du müsstest das wissen. Die musst du mal besuchen, ja. Also das ist bestimmt ein Podcast wert.
Nochmal zu den Greenholes, wo ihr meintet, die haben dann aber keine Beschichtung. Ist das dann so, dass die doch einfach rutschiger sind und man weniger Grip hat und dass die Leute, also wie klettert sich das für die Leute, die andere Griffe gewohnt sind?
Müsstest du vielleicht nochmal eher die Leute fragen, die daran schon geklettert sind. Ich hatte die Sachen nur auf der Messe in der Hand und fand das eigentlich total angenehm in der Hand. Das ist halt das Ding. Also in aller Regel kommt der Grip von einem Griff ja über den Schaum zustande. Also da ist irgendjemand, der sich diesen Griff ausdenkt, der schnitzt an diesem Schaum rum und dann wird das quasi, wird ein Negativ erstellt und das wird dann da reingegossen. Und das, was da reingegossen wird, passt sich an diese ganz feinen Poren von diesem Schaum an und dann gibt's da so eine strukturierte Oberfläche. Ja. Und da das bei diesem Greenholz ein bisschen anders funktioniert, die haben quasi Spritzgussform, also da wird Material heiß gemacht und aufgeschmolzen und dann mit Druck in eine Form gebracht, da ist es ein bisschen anders. Da kann man das einfach nicht so super fein darstellen, weil diese Form, ich habe gesagt, das Material ist heiß, die müssen dann aus Alu oder sowas sein. Und da kann man das einfach gar nicht so fein darstellen, wie das mit so einem Negativabdruck vom Schaum stattfinden kann. Und deswegen ist da dieser Grip schon mal ein bisschen anders. Anderes Limit ist eben, ich habe gesagt, die Formen müssen dann aus Alu sein, die müssen gefräst werden. Das ist sehr, sehr teuer, eine Griffform herzustellen. Und wenn man sich mal so die durchschnittliche Varietät anguckt, die man so im Sortiment von so einem Griffhersteller hat, da sind es ja wahnsinnig viele einzelne kleine Shapes.
Ja.
Und es wäre sehr, sehr teuer, das auf diese Art und Weise zu produzieren. Also das ist so ein bisschen aktuell noch ein Limit für die Jungs, glaube ich.
Verstehe, ja. Und ein anderes Thema, was ihr auch schon kurz angeschnitten hattet, war diese, wie habt ihr es genannt, die psychologische Komponente, wie lange so ein Griff hält. Und zwar so lange, bis der Rootsetter, die Rootsetterin irgendwie keine Lust mehr drauf hat. Und wir hatten es im Vorgespräch auch ganz kurz gehabt. So ist es eigentlich so, dass wir bei Klettergriffen auch sowas wie Fast Fashion haben. Also dass das so kurzlebig ist, dass es einen Trend gibt. Dann haben wir eine World Cup-Saison, wo die neuesten Griffe vorgestellt werden. Und plötzlich sagen alle, boah, wir brauchen unbedingt die neuen Griffe. Die alten müssen wir jetzt rausschmeißen. Also haben wir so eine Mentalität in der Szene, über die wir mal nachdenken sollten? Oder ist das jetzt übertrieben?
Nee, also ich denke, wir müssen schon realistisch bleiben und sagen, wir sprechen jetzt zwar von Kletterhallen, aber die Menschen hinter Kletterhallen sind natürlich nicht befreit von sowas wie Fast Fashion. Es gibt natürlich Trends, es gibt natürlich Neuigkeiten, es gibt auch jedes Jahr neue Produkte. Das hat sich ja, wenn ich zurückdenke an, sagen wir mal, 2010, und es kommen die ersten Makros mit aus GFK, die so, ich sage mal, tauglich für moderne Kletterhallen sind, deren Größe passt, deren Verarbeitung passt und mit denen man einfach im Alltag gut arbeiten kann. Und denke von 2010, jetzt fast forward mal ein Jahr zurück, und es gibt durchsichtige Griffe, es gibt Griffe mit zweifacher Textur, also Dual Texture in glatt und in rau. Es gibt so viele schnelle Entwicklungen, dass ich schon sagen würde, es gibt Griffe, die zumindest mal en vogue sind.
Ja.
Davon sind wir natürlich nicht befreit, aber ich glaube, auch dort können wir eigentlich Nachhaltigkeit unterbringen. Denn auch im Refurbishment kann man ja aus einem Griff, der vielleicht mal komplette Textur hatte, eine glatte und eine raue Textur geben.
Und vielleicht gucken wir nochmal in eure Köpfe rein. Was ich ja ganz spannend finde, ist ja wirklich, dass ihr angefangen habt, neue Griffe herzustellen und jetzt sozusagen so langsam den Weg hingehen möchtet dazu, dass ihr im Prinzip nur noch Refurbishment macht. Das habt ihr mir zumindest erklärt. Könnt ihr mir mal einfach den Weg eurer Unternehmensgeschichte nochmal erklären? Also wie fing es an, dass ihr eigene Griffe hergestellt habt, die Banana Volumes? Da ist ja zumindest einer von euch mit seiner Familiengeschichte auch sehr verbandelt, dass das losgegangen ist.
Ja, das geht dann wohl an mich, ne? Ja, wo fange ich an? Also meine Familie hat 2011 im Saarland aus ganz lustigen Umständen eine Kletterhalle oder damals noch eine Boulderhalle aufgemacht, so ein bisschen getrieben von meinem Papa. Der hatte da irgendwie Bock drauf und ja, ich bin meiner Familie da super dankbar dafür, dass es dazu kam, weil ich dann natürlich dort so meine ersten Schrauberfahrungen gesammelt habe. Also geklettert habe ich schon vorher und auch ziemlich ambitioniert. Habe dann irgendwie viel geschraubt da so zu Anfang und da war das auch gerade so, Leon hat geschrieben, so ne, 2010, da hatte ich irgendwie viel so auf dem Klettergriffmarkt getan. Da gab es dann so Volumen und so großformatiges Zeug. Fand ich dann natürlich auch total cool, aber Papa, wie sieht's aus? Können wir sowas mal kaufen? Nee, überhaupt keine Kohle dafür da. Ja, Mist. Und dann habe ich halt irgendwie angefangen, die Teile selbst zu bauen, die Volumen, die ich nicht kaufen konnte. Das war dann anfangs eben noch so, dass mein Papa, der da eher ziemlich konservativ ist, die Sachen so, also mein Papa ist Mathematiker und Physiker und hat dann diese Formen, die ich da schreinern wollte, irgendwie so Hand zu Fuß ausgerechnet. Das war dann oft so, dass er so ganzen Tag vorm Kamin mit einem Glas Wein saß und dann da am Rechnen war, wie die Winkel sind und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich mal so ein paar von den Dingern halt gebaut und da in der Halle aufgehangen. Das hat alles echt gut funktioniert. Und irgendwann kamen so die Nachbarhallen so in der Umgebung und sind irgendwie drauf aufmerksam geworden und fragten dann so, ja, können wir vielleicht auch von diesen Volumen da welche kaufen? Und wenn du halt so irgendwie 14, 15 bist und dann halt mal für 300 Euro irgendwelche Volumen da verkaufst, freust dich natürlich einen Arsch, ne? Mhm. Kannst dann mit deinen Kumpels irgendwo mal einen trinken gehen oder so. Okay, mit 14 vielleicht nicht, aber dann mit 16, 17 oder so war das dann natürlich schon ein Highlight und hat irgendwie auch, war cool, dann irgendwie was, so ein kleines Gewerbe da zu haben. Und hat mir natürlich auch Spaß gemacht, da Formen zu entwickeln und die dann auch selbst zu verschrauben. Das war irgendwie so ein Prozess aus einer Hand dann. Ja, und Schlüsselmoment war irgendwie so ein bisschen dann, ich damals Volumen in die Kletterhalle nach Frankfurt verkauft. Da war ein Event mit Adam Ondra angesetzt. Er sollte dann da irgendwie so eine Route, so eine schwere Showroute klettern. Dafür waren meine Volumen eingeplant. Und ich habe natürlich schon die Bildschlagzeile da irgendwie gesehen, ne? Dass die Dinger da aus der Wand reißen, die Kletterlegende tot am Boden und so. Da habe ich dann gemerkt, ich muss mir mal irgendwie das Ganze, was ich da mache, irgendwie auf solide Füße stellen. Und in einem Mazedonien-Urlaub mit Leon und Julius, der jetzt heute im Podcast nicht dabei ist, aber sehr wohl Teil von Banana, habe ich dann ja mal so zaghaft angefragt, ob die Jungs nicht irgendwie Bock hätten, da vielleicht Teil davon zu sein.
Hm. Nur damit wir auch Schultern abziehen sind.
Ja, ob die sich vielleicht die Verantwortung da auch ein bisschen teilen wollen für den Quatsch. Und ja, so kam das eigentlich. Also die hatten direkt Bock und hatten auch ganz viele Ideen.
Und ich weiß ja nun schon, wir haben es auch schon gesagt, es ist so ein Sinneswandel jetzt da, dass ihr sagt, hey, müssen wir immer mehr neue herstellen oder können wir nicht einfach die alten neu machen? Und ihr habt ja auch eine ganz neue Firma dann dafür gegründet, ja, diese Regrap-Firma. Wann war denn so in euren Köpfen der Punkt erreicht, wo ihr gedacht hattet, dieses andere wollen wir aber auch machen, vielleicht sogar noch mehr?
Ja, das Ding ist halt, wenn du ständig da in Kletterhallen fährst zum Schrauben und guckst dann in die Lager rein und die sind eigentlich irgendwie voll und die Leute sagen dir aber, ja, nee, wir haben irgendwie nichts mehr im Lager, wir können nichts mehr verschrauben, so, wir haben kaum Griffe, dann fragt man sich schon, woran es liegt. Und ganz viel von dem Zeug, was dann da in den Lagern lag, wurde irgendwie wirklich nicht mehr verschraubt. Also teils, weil es wirklich einfach kaputt war und weil es auch nicht mehr verschraubt werden konnte, so aus Sicherheitsbedenken. Teilweise aber auch wirklich, weil die Sachen nicht mehr schön aussahen oder vielleicht auch nicht mehr so dieser Mode entsprochen haben. Und das war dann für Leon und mich irgendwann so der Punkt, wo wir gesagt haben, ey, also wir verkaufen jetzt hier auch irgendwie neue Volumen und so, alles gut und schön, aber was ist denn mit diesem ganzen alten Zeug? Kann man da nicht noch was draus machen? Also so war, glaube ich, so meine Wahrnehmung davon. Ich weiß nicht, wie Leon das sieht.
Ja, ja, gerne weiter.
Genauso weiter. Und wie ist es denn aktuell, wenn ihr mal auf eure Finanzen schaut, womit verdient ihr am meisten Geld? Damit neue Griffe herzustellen oder damit alte Griffe neu zu machen?
Ja, du triffst ins Schwarze, Juliane. Wir haben uns erstmal gegen Geld entschieden. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Weil ich habe das gerechnet. Ich habe mir angeschaut, wie viel Arbeit müssen wir denn da reinstecken. Was ist für die Arbeit zu vergüten? Wir haben uns eben auch das Ziel gesetzt, nachhaltig zu sein in Sachen sozialer Nachhaltigkeit und nicht nur in der Ökologie. Bedeutet, wir wollen auch eben einen vernünftigen Lohn dafür zahlen können. Und dann ist ganz klar geworden, die Arbeitszeit, die man reinstecken muss in das Refurbishment, ist bedeutend höher im Vergleich zur Neuproduktion. Zumindest bewegt sich im Bereich von Volumen so. Ich kann ja nur den Wert so wirklich vergleichen, weil wir nur die Produkte neu herstellen und auch refurbischen. Was heißt, woran verdienen wir am meisten Geld? Ich glaube, das ist gar nicht so messbar. Das ist auch in meiner Wahrnehmung gar nicht das Ziel. Wir glauben eher daran, auf lange Frist bestehen bleiben zu können, wenn wir was tun, was auch auf lange Frist nachhaltig ist, in allen Blickwinkeln. Mhm. Von daher vielleicht eher auf die Auftragslage bezogen, ist es so, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall bedeutend mehr Refurbishment gemacht haben als Neuproduktion. Und für mich persönlich ist das ein toller Erfolg.
Mhm. Aber eine Sache müsst ihr mir jetzt erklären. Ihr habt mir vorab auch schon erzählt, dass es halt schon etwas günstiger ist, einen refurbischten, sagt man das so, refurbischten Griff oder Volumen. Ja. Es ist tendenziell etwas günstiger, ein neu gemachtes Volumen zu nehmen, anstatt ein ganz neues zu kaufen. Also Es scheint etwas günstiger zu sein, aber ihr habt gerade gesagt, es ist tatsächlich für euch ein viel größerer Arbeitsaufwand. Könnt ihr mal erklären, was es sozusagen schwieriger macht oder aufwendiger macht, einen Griff neu zu machen, als komplett neues Material zu nehmen und einen ganzen Griff neu zusammenzuschrauben?
So wie wir eben schon beschrieben haben, dass die Beschichtung dieser Produkte eben aushärtet, plus dort ist ein Streugut drin, das nutzt man normalerweise auch zum Sandstrahlen. Das wird eben in diese Farbe eingestreut und verleiht nachher diesen Produkten diesen Grip, den man so kennt. Zum Beispiel diese Beschichtung wieder abzutragen, ist einfach Handarbeit und wirklich aufwendig. Dazu muss man eben schon mal einiges investieren. Dann die Löcher, die entstehen vom Anschrauben der Griffe. Die alle wieder zu schließen im Vergleich zu vielleicht ein paar zu schließen, die vom Verschrauben dieser Platten in der Neuproduktion entstehen, ist natürlich auch wieder mehr Arbeit. Dann kommen wir dazu, die Montagelöcher sollten neu gemacht werden. Das ist wiederum nochmal mehr Arbeit, denn meistens werden sie in der Neuproduktion einfach schon platziert und diese Einzelteile kommen fertig zugeschnitten aus der Maschine. Rundum, ich glaube, es gibt einen ganz guten Abriss darüber. Wir haben viel Handarbeit dadurch und das macht dieses Produkt dann aufwendiger. Du hast den Preis angesprochen, die Produkte werden günstiger wieder verkauft. Das ist eben aus Wahrnehmung der Kunden, dass man eben diesen Rohstoff schon hat, dieses Holz schon hat. Damit sparen wir natürlich wieder ein bisschen ein und sagen, wenn wir auf 80% oder 70% des Neupreises kommen, dann können wir davon leben. Wir haben das gemacht, wofür wir einstehen wollen und Kunden sind gut bedient.
Also das Wichtige ist ja, dass es für die Hallen am Ende stimmt, ne? Also dass die sagen, okay, das lohnt sich wirklich, neu gemachte Griffe zu benutzen, weil wir da am Ende auch ein bisschen sparen können. Ich glaube, nur so könnte sich euer Modell weiterentwickeln.
Genau.
Was seht ihr denn, was muss jetzt noch passieren, damit das auch sozusagen auf eurer Seite noch mehr stimmt und größer wird und dass ihr irgendwann auch komplett dahin wechseln könnt? Weil soweit ich weiß, ist das auch das Ziel.
Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen bei uns nach dem Prozess schauen, also wie können wir da die internen Prozesse noch effizienter machen? Also Leon hat gesagt, diese Beschichtung entfernen ist so ein Thema, was jetzt gerade noch auf auch Handarbeit angewiesen ist. Aber da sind wir auch schon an neuen Verfahren am Tüfteln. So viel sei gesagt. Und genauso das Beschichten dann wieder. Das sind so diese zwei Sachen, die bei uns einfach ja aktuell viel Zeit kosten. Auch dieses Schleifen ist einfach ein großer Punkt. Ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall von unserer Warte aus noch weiterentwickeln. Was natürlich aber auch ein Ding ist, ist irgendwie die Kunden von uns davon zu überzeugen, dass unsere Produkte einfach super sind. Mhm. Also sie sind günstiger und sie sind den neuen Griffen in nichts nachstehend. Also die Sachen halten mit Sicherheit genauso lang wie ein neuer Griff. Man muss sich da keine Gedanken machen, dass die Sachen, die bei uns rausgehen, irgendwie schlechter sind. Teilweise würde ich sogar sagen, dass wir Sachen, die wir refurbished haben, besser rausgeben, als sie herstellerseitig zu uns gekommen sind. Mhm. Also so ein paar Sachen, die ich da gesehen habe, sind einfach, wo die Montagelöcher überhaupt nicht verstärkt sind oder sowas. Da sind einfach schon auch wilde Sachen dabei. Und ich glaube, dass die von uns einfach auch wieder sehr gut überarbeitet werden, teilweise sogar besser. Mhm. Und da würde ich mir eigentlich auch noch einiges erhoffen, dass da nochmal so ein bisschen was von unseren Kunden kommt und natürlich auch dieses Thema Nachhaltigkeit in allen Köpfen, die in der Kletterszene irgendwie drin sind, eher nochmal trendet, ja.
Also im Prinzip muss da mehr Bewusstsein da sein, damit es auch noch mehr Menschen nutzen.
Auf jeden Fall. Und es gibt natürlich noch die Seite des Modells, wie vertreibt man das? Wie bietet man an? Und vorweggenommen, dieses Closing the Loop oder Closed Loop Kreislaufwirtschaft bedeutet, wir müssen nichts mehr reingeben und wir haben keinen Abfall mehr, keinen Ausschuss mehr. Das ist eine Illusion. Abfälle wird es immer geben. Das heißt, es wird auch eine Neuproduktion voraussichtlich nicht stoppen, dann haben wir das Produkt mal zweimal refurbished, vielleicht noch ein drittes Mal. Ich glaube, da hatten wir jetzt Einzelfälle, wo wir das gemacht haben, aber dann ist auch irgendwann mal vorbei. Mhm. Wie kann man dem entgegenwirken und diese Neuproduktion trotzdem in ein Modell bauen, was der Nachhaltigkeit zuträglich ist? Und das sind eben diese Modelle der Kreislaufwirtschaft. Das ist auch das, was wir jetzt im November auf der Messe gestartet haben wollen. Und da geht es darum, dass wir die Produkte für einen vorher festgelegten Zeitraum an Kunden zur Nutzung vergeben. Und diese können sie nach der Nutzung wieder zurückschicken. Wir refurbischen sie und bringen sie dann wieder in Umlauf. Das heißt, es geht in dem Fall darum, die Lebenszeit zu verlängern oder die Nutzungsdauer zu verlängern. Und das gelingt uns eben durch den Prozess, den wir haben, bis zur zwei-, dreifachen Lebenszeit. Dreifache eigentlich auf jeden Fall, denn zweimal refurbischen können wir.
Also können wir nochmal den Namen auch sagen? Also es geht darum, dass ihr ein Modell jetzt rausbringt, wo es um das Leasen von Klettergriffenvolumen geht.
Genau, das ist ein sogenanntes Produkt-Service-System und nennt sich Banana Flow. Damit kann man ja gegen eine geringere Anzahlung als, ich glaube, 10% werden da fällig, kann man die Produkte beziehen, dann für die vorher vereinbarte Laufzeit nutzen und zahlt monatliche Raten und kann sie dann am Schluss wieder zurückschicken. Ob da eine Übernahme möglich ist, das muss man dann nochmal ausdiskutieren beziehungsweise eine individuelle Lösung finden.
Das würde im Prinzip ja auch dabei helfen, dass ihr sagt, das ist für manchmal für die Hallen irgendwann so, die Griffe sind dann langweilig, zu lange benutzt, und das würde ja da helfen, wenn man sagt, okay, die sind halt eh nur für ein Jahr oder was weiß ich was bei euch in der Halle, dann sind die wieder weg, dann könnt ihr wieder neue nehmen.
Genau, also wir haben auch gerade eben davon gesprochen, dass man Volumen mal so 5-6 Jahre nutzen kann. Eigentlich stellt man fest, nach 4 ist es so, ja, ich könnte mal, und nach 5 ist so, ich muss mal. Wir haben jetzt mal die 4 Jahre so ins Auge gefasst, wobei das auch flexibel gemacht werden kann. Und dann werden sie eben zurückgeschickt und an eine neue Halle vergeben, die in dem Griff nochmal was Neues sieht. Ich meine, nur weil die Form an sich jetzt vielleicht vor 4 Jahren mal auf den Markt kam, heißt ja nicht, dass es schon nicht mehr brauchbar ist. Ne? Ja. Aber auch kürzere Laufzeiten sind natürlich denkbar. Gerade im Bereich von Makros ist das natürlich interessant. Da entwickelt sich so schnell so viel Neues.
Ja. Also ihr habt gerade irgendwie über neue Griffe und so gesprochen. Ja. Definiere neu. Also brauchen Hallen wirklich neue Griffe im Sinne von, die sind fabrikfrisch? Oder geht es den Hallen und auch dann den Kunden, die zu Hallen kommen, eher darum, einen abwechslungsreichen Routenbau zu haben und auch in den Griffen einfach mal nochmal was Neues zu sehen? Mhm. Also geht es eher um Abwechslung und um Vielfalt als um Produktneuheit und um fabrikfrische Produkte?
Ja.
Und so gibt es auch Produkte, die möchte man vielleicht gar nicht auf Dauer haben. Ich denke gerade, wir haben im Lager solche liegen. Das sind riesige Elemente, die würde man sich wahrscheinlich, also ich denke jetzt mal an dich, Jojo, und deinen Papa, die würde man sich für die Halle einfach niemals kaufen. Aber für ein Jahr mal ein Highlight damit zu haben und ein Jahr die Events damit stemmen zu können, ist vielleicht dann doch interessant. Ne?
Ja, das hört sich so an, als ob das vielleicht für einen Wettkampf mal spannend ist, ne? Und dann vielleicht auch nicht mehr.
Genau.
Spannend fand ich ja vorhin noch den Punkt, dass ihr gesagt habt, ihr habt dann da manchmal auch Volumen liegen, die einfach schon von Anfang an vom Hersteller her nicht so ganz so sauber gearbeitet sind, wo ihr dann noch im Prinzip handarbeitlich nacharbeiten müsst, damit die am Ende eigentlich noch besser sind, als sie ursprünglich mal waren. Das hört sich so an, als ob es eigentlich auch sinnvoll wäre, da bessere Standards zu haben, wie die Dinger von Anfang an schon gemacht sein sollten, damit sie dann im Prinzip auch im Refurbishment besser wiederherzustellen sind.
Absolut.
Ja, Standards sind wichtig, ja. Also das können Herstellerstandards sein, wie produziere ich diese Sachen am besten, dass sie am längsten halten und keiner keinem schnellen Verschleiß unterliegen. Aber das wären auch solche Standards für die Montage von den Sachen. Also mit dem Julius Kerscher zusammen habe ich da schon viel über so Best Practice für Routensetzer gesprochen. Der ist da, glaube ich, so der deutsche Experte für. Und der sagt auch, dass es einfach ein Riesenproblem ist, dass die Routenschrauber in aller Regel nicht wirklich beachten, dass die Sachen mit einer gewissen Sorgfalt behandelt werden müssen und es eben gewisse Regeln gibt, wie man die Teile anbringt. So, und dann kann man halt auch davon ausgehen, dass sie lange halten, wenn man sich daran hält, die entsprechend zu montieren. Aber da ist ja noch viel Aufklärung nötig, die der Julius auch sehr gewissenhaft betreibt, das weiß ich.
Ja, das macht mir die Dimension da auch nochmal klarer. Also mit Julius habe ich tatsächlich auch schon darüber gesprochen. Jetzt aber mein Interview, was quasi vor euch rauskommt, ist nochmal mit Niklas Wichmann. Und der versucht ja auch so in seinen Workshops nochmal eine Sensibilität fürs Material zu schaffen. Also wie gehe ich damit um? Das wird mir jetzt auch nochmal klarer.
Es ist ein Stück weit halt einfach auch ein Handwerksberuf, den man da hat. Und das erfordert natürlich auch die Kenntnisse und Fähigkeiten dem Material und dem Werkzeug gegenüber. Und wenn man das außer Acht lässt, dann kann man nicht erwarten, dass die Sachen halt für ewig halten. So, das sollten sich vielleicht auch Hallenbetreiber mal irgendwie überlegen, wie sie ihr Personal halt anlernen an der Stelle.
Ja, und noch ergänzend zu dem Best Practice an die Hersteller mal gerichtet. Wie bauen wir ein Produkt, was irgendwie möglichst langlebig ist? Ich meine, jedem passiert mal ein Fehler, irgendwo geht immer mal was schief. Der eine mischt die Farbe anders und weiß ich nicht, es ist 3 Grad wärmer und schon schwupps geht die Beschichtung wieder ab. Davon will ich gar nicht sprechen, das passiert jedem. Aber ich fände eine Entwicklung schön zu sehen, dass man die Rohstoffe schon mal hochwertig auswählt. Das fände ich wirklich schön zu sehen. Ich denke gerade an Volumen, die da reinkommen und sind nicht aus Birkensperrholz, sondern aus einem Nadelholz beispielsweise. Und dann haben wir einfach total die Probleme. Das Holz ist weich, das quillt auf, dann blättern die einzelnen Schichten ab und so weiter und so fort. Dann sind Klebestellen, also die, wenn man sich vorstellt, die Kanten, die man greifen kann an einem Volumen, sind in der Regel auch verklebt oder verleimt. Und dann platzen die auf durch das Quellen des Holzes. Das sind alles so Dinge, bei denen ich in der Wahl der Rohstoffe mir wünschen würde, dass dort einfach auf hochwertige Materialien gesetzt wird.
Ja. Okay, was ich noch gerne wissen möchte, wie viele Hallen arbeiten eigentlich schon mit euch zusammen aktuell?
Jojo, was schätzt du?
Ich wusste, dass du das mit Sicherheit besser weißt als ich. Sprechen wir jetzt von uns als Marke Banana Volumes allgemein oder auch nur für das Refurbishment?
Fürs Refurbishment, genau, das ist...
Okay. 100?
Okay.
Fragezeichen?
Ja, gar nicht so schlecht. An 70 verschiedene Hallen gingen schon Produkte, die keine neuen Produkte waren.
Okay. Leon, Johannes, danke, dass ihr uns nochmal erklärt habt, wie das mit dem Refurbishment funktioniert, wie wichtig es ist. Und vielleicht auch haben wir ein bisschen was dafür getan, dass das Bewusstsein bei den Menschen für dieses Thema ankommt, was da eigentlich hier in unseren Hallen hängt, woran wir klettern. Ich wünsche euch natürlich, dass eure Ziele da auch aufgehen, dass ihr dieses Modell noch weiter ausbauen könnt, auch dass dieses Leasing-Modell gut funktioniert. Also danke euch.
Ja, danke auch dir für die Einladung. Ich will an der Stelle bitte noch unsere lieben Mitarbeiter grüßen, die für uns wirklich eine unheimliche Bereicherung sind. Also David, Jonas, Johannes, Josie, habe ich wen vergessen?
Ja, den Julius.
Tim und den Julius. Das wollte ich an der Stelle noch loswerden. Danke euch, ihr seid super.
Ist bestimmt angekommen und danke euch. Ciao.
Ciao.
Das waren Leon Scholl und Johannes Hoffmann von Regrab und Banana Volumes. Ich finde es ganz spannend zu sehen, dass Akteure schauen, wie wir unseren Sport nachhaltiger machen können. Und bin auch noch in weiteren Gesprächen, so dass du dazu hoffentlich bald noch mehr hier im Podcast hören kannst. Das war's aber erstmal für diese Folge. Und es ist ja die Dezember-Folge. Über die Feiertage werde ich jetzt keine neue Folge rausbringen. Das heißt, wir hören uns im Januar 2026 wieder. Bis dahin hab einen schönen Jahresausklang, vielleicht mit einer feinen Boulder-Session. Juliane mein Name und ich bin Weg Bouldern.